Was man so alles in der Apotheke kaufen kann. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Manche Apotheken schauen aus wie Supermärkte, wenn man reingeht, wo man ganz, ganz viele Produkte sieht, die einen mit bunten Bildchen entgegenspringen und die überall schreien, kauf mich und alles für die Gesundheit. In Drogeriemärkten und so weiter gibt es davon noch viel, viel mehr. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge, nämlich ob solche Produkte Sinn machen bei Diabetes. Und ich muss mich ein bisschen aufregen und ganz allgemein etwas zur Pflanzenmedizin sagen. Das mache ich dann gleich am Anfang. Ausgelöst hat das Ganze ein ganz, ganz liebes E-Mail, das ich bekommen habe von einer mir völlig unbekannten Frau. Und sie schreibt, ich zitiere, liebe Zuckertante, ich mag solche Anreden. Ich bin auf Ihre Podcast-Folgen gestoßen und hochbegeistert. Ich habe an 2 Tagen 10 Folgen angehört und schon so viel gelernt. Herzlichen Dank dafür. Das ist Hardcore, mich so lang zu hören, stelle ich mir ein bisschen anstrengend vor, aber danke dafür. Sie machen das so toll und gut und verständlich und alltagstauglich. Schnurr. Ich bin glücklich, dass es sowas aus Österreich gibt, alleine wegen der vertrauten Sprache. Nun meine Frage. Was haben Sie für Erfahrungen, beziehungsweise was halten Sie von Nahrungsergänzungsprodukten wie konkret Beet-2, Valium Zimt Plus oder ApoLife Zuckerstoffwechsel? Das sind alles Produkte, die man in Österreich in Apotheken kaufen kann. Mir ist schon klar, dass der erste Schritt immer die Lebensstilveränderung ist, aber was kann man sonst noch zusätzlich machen? Was kann man zusätzlich nehmen? Macht so etwas Sinn? Ja, danke für die Frage. Die 3 konkreten Produkte, die genannt worden sind, die sind wirklich alle in Apotheken erhältlich. Und ich sage es gleich einmal vorab, die sind sicher auf der seriöseren Seite von dem vielen, vielen Angebot und sicher um vieles besser als manches, was auf Fake-Seiten und Postings in Facebook angeboten wird, wo man, ja, wenn man draufklickt, zu einer Seite kommt, wo versprochen wird, dass der Diabetes geheilt wird, wo es kein Impressum gibt, wo man nie wirklich weiß, was da drin ist. Also die 3 Sachen aus der Apotheke, die hier genannt wurden, die sind schon mal deutlich seriöser. Aber es gibt noch sehr viel mehr dazu zu sagen und das habe ich heute vor. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Pusarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und jetzt im Internet als die Zuckertante unterwegs. Ich begleite und betreue Menschen mit Diabetes seit über 25 Jahren, jetzt noch in einer kleinen Privatpraxis in Wien, viel übers Internet eben als Zuckertante. Und natürlich werde ich immer, immer wieder gefragt, kann ich nicht noch was dazu nehmen? Soll ich mir das kaufen? Und ich sage es Ihnen gleich. Die Antwort ist kein klares Ja und es ist auch kein klares Nein. Ich möchte mit Ihnen heute 3 Gedanken dazu entwickeln und freue mich, wenn Sie dabei zuhören. Das erste ist, was ist eigentlich so toll an Pflanzenmedizin? Das hört man ja immer wieder. Ich möchte nur etwas Natürliches nehmen. Ist das wirklich so eine kluge Idee? Dazu gleich einmal am Anfang etwas. Dann naja, nachdem ich schon konkret nach 3 konkreten Produkten gefragt worden bin, habe ich mir die rausgesucht, habe die Homepages durchforstet, habe geschaut, welche Firmen sind das, von wem reden wir da, wie schaut die Deklaration der Inhaltsstoffe aus, können wir überhaupt draufkommen, was das überhaupt ist. Und in einem dritten Schritt zum Schluss erzähle ich Ihnen, wie ich das handhabe und noch ein kleines Bedenken aus meiner Erfahrung, aus meiner Praxis, das sich aber eher im psychologischen Bereich abspielt. Also, gleich geht's los. Als erstes, was ist eigentlich so toll an Pflanzenmedizin? Und ich weiß, dass sich jetzt manche von Ihnen fürchterlich aufregen werden und ich rege mich jetzt auch gleich einmal auf. Sind wir uns bitte zuerst einmal alle einig, dass es bis zur Entwicklung von modernen Medikamenten nur Pflanzenmedizin gegeben hat? Können wir das bitte mal außer Streit stellen, dass bis, sagen wir mal, 1900 herum es keine oder fast keine modernen Medikamente gegeben hat und dass daher die Menschen sich mit dem behandelt haben, was sie in der Natur gefunden haben. Das heißt, bis Ende 19. Jahrhundert passiert Krankheitsbehandlung mit Pflanzen. Und da waren schlaue Leute dabei. Da waren großartige Ärzte darunter, die beobachtet haben, die Wirkungen von Pflanzen erforscht haben. Ja, natürlich, aber sie haben nichts anderes gehabt als Pflanzenextrakte, Tees, zermörserte Rinde, Früchte, Samen, Moose, Pilze, teilweise auch Produkte von Tieren, wo denen man heilende Wirkung zugesprochen hat. Das waren keine dummen Menschen. Das waren Menschen, die mit den Mitteln ihrer Zeit helfen wollten und die extrem gut beobachtet haben. Und was war das Ergebnis? Die frühe Neuzeit setzt man an im 17. Jahrhundert, also 1600 bis 1700. Bis dorthin sind knapp die Hälfte der Kinder, 40% der Kinder, vor ihrem 14. Lebensjahr verstorben. Sprich, wenn sie drei Kinder hatten, ist sicherlich oder der Statistik zufolge eines gestorben, bevor die Kinder 14 Jahre alt waren. Von 10 Babys, die auf die Welt gekommen sind, ist eines oder sogar zwei gestorben, bevor diese Kinder 14 Jahre alt waren. Stellen Sie sich das einmal vor. Die meisten an Kinderkrankheiten, es gab keine Impfungen, keine Antibiotika. Und nur ungefähr 3,5% der Menschen sind 70 Jahre alt geworden. Also 3 bis 4 von 100. Stellen Sie sich vor, 4 Volksschulklassen mit je 25 Kindern drin, aus jeder Klasse eines wird 70 Jahre alt. Alle anderen sterben früher. Das Alter war von großen, großen Schmerzen, von Stoffwechselproblemen und so weiter gekennzeichnet. Es war keine einfache Zeit. Dann sind wir eben im 17. Jahrhundert und zum Beispiel in London, die riesengroße Pest 1665, da haben wir genaue Aufzeichnungen, ein Viertel der Bewohner ist gestorben. Ein Viertel der Bewohner. Pest ist heute heilbar mit Antibiotika. Ja, man muss schnell anfangen. Man muss innerhalb von 24 Stunden anfangen, bevor sich das Pestbakterium vermehrt hat. Wenn man das rechtzeitig erwischt, ist es heilbar. Andere Infektionskrankheiten waren Fleckfieber, Pocken, Typhus, Ruhr und so weiter. Und natürlich haben auch Hungersnöte noch eine große Rolle gespielt. Wenn wir dann weitergehen ins 18. Jahrhundert, die Zeit von Maria Theresia, von Mozart, da waren die Pest schon etwas seltener. Das war einfach Glück, weil diese großen Krankheitswellen durch waren durch Europa. Da kommen die Pocken ins Spiel. Und da werden die Pocken die tödlichste Krankheit, besonders unter den Kindern. Und dann kommt schon die Tuberkulose, auch als Skrofulose bezeichnet. Tuberkulose ist heute heilbar. Tuberkelbakterien, ja, die sind lästig, die sind recht stark, die setzen sich im Lungengewebe fest. Man braucht teilweise langwierige Antibiotikatherapien, aber liebe Leute, das ist heilbar. Daran braucht man nicht mehr zu sterben. Damals im 18. Jahrhundert sind die Leute auch oder die Kinder gestorben an normalen Kinderkrankheiten, Masern, Scharlach, Keuchhusten. Wo stirbt denn heute noch ein Kind an Keuchhusten? Und falls das wirklich einmal passiert, ist es ein riesengroßes Drama. Und die Säuglingssterblichkeit, auch im 18. Jahrhundert noch, in vielen Gegenden in Europa, stirbt jedes zweite Kind, bevor es erwachsen ist. Und wenn Sie sagen, naja, 18. Jahrhundert, schon lange her, Maria Theresia, Mozart und dergleichen, dann gehen wir halt ins 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert ist die Tuberkulose die häufigste Todesursache. Eine Erkrankung, die heilbar ist mit Antibiotika, die allerdings auch schon ein bisschen zurückgegangen ist durch gute Hygiene, mehr Licht, bessere Ernährung, weil die Tuberkelbakterien besonders die Leute töten, die vorher schon schwach sind. Schwache junge Mädchen zum Beispiel. Also da braucht man ein gutes Immunsystem, dann überlebt man es leichter, was ja auch logisch ist. Aber Immunsystem hin, Immunsystem her, ja, Tuberkulose gibt's immer wieder. Wir finden teilweise auch als Zufallsbefund weit fortgeschrittene Tuberkulose, wo es bereits in der Niere die Schäden gibt oder in anderen Organen. Aber wir haben die Therapie. Wir können es heilen. Im 19. Jahrhundert gibt es weiterhin große Choleraepidemien, wo die Menschen sterben. Und Infektionskrankheiten kommen immer mehr. Lungenentzündung. Lungenfieber hat das geheißen. Lesen Sie alte Bücher, schauen Sie sich alte Gemälde an. Von Waldmüller ist mir da ein schreckliches Gemälde im Kopf. Das habe ich im Belvedere mal gesehen, wo ein Mädchen, ein wunderhübsches junges Mädchen, so halb aufgerichtet vom Polstern gestützt im Bett liegt und gerade an der Lungenentzündung stirbt und die zusammengebrochene Mutter ist am Bettende. Solche Bilder gibt es sehr, sehr viele. Lungenentzündung, an der stirbt man heute nicht. Im schlimmsten Fall liegt man, so wie meine Mutter, mehrmals im Spital, bekommt Antibiotika und geht gesund wieder heim. Ja, man muss sich dann erholen ein paar Wochen, aber man überlebt's. Meine Mutter ist übrigens 96 Jahre alt geworden und ist schlichtweg eingeschlafen an Altersschwäche. Keine Rede von an Lungenentzündung verstorben. Und an Lungenentzündung sterben ist nicht lustig. Das ist ein schwerer Tod. Die Lunge immer mehr mit Wasser und Eiter gefüllt. Die Atemnot wird größer, man selber wird immer schwächer. Ich mag es Ihnen gar nicht mehr im Detail erzählen. Ja, und in vielen Ländern spielt Malaria eine Rolle. Übrigens hat es Malaria sogar einmal auch in Norddeutschland gegeben, in den USA natürlich, dann noch 1850. Also, es sind so viele Leute gestorben an Krankheiten, die wir heute behandeln können. Und ich habe selber miterlebt, ich bin alt genug. Ich habe Menschen gesehen, sterben in Situationen, die man heute behandeln kann. Ganz, ganz stark im Gedächtnis ist mir geblieben, wirklich schreckliche Bilder aus dem Spital, in dem ich gearbeitet habe. Ich war ja auf einer Stoffwechselabteilung und in den 80er Jahren, da konnte man Menschen mit Diabetes noch nicht dialysieren, auch nicht die frühen 90er. Es hat keine Dialyse gegeben, nicht weil die Ärzte so grauslich waren, sondern weil es die Maschinen nicht gegeben hat. Und die ersten Dialysemaschinen, die waren, wenn sie das Blut raussaugen und wieder reingehen in den Körper, das war verglichen mit den heutigen Maschinen so viel, und sie wollen brutaler, so viel stärker, der Sog, der Druck, das haben die Blutgefäße von Menschen mit langjährigem, schlecht eingestellten Diabetes einfach nicht ausgehalten. Es war nicht möglich, ihnen Dialyse anzubieten. Ich war kurz noch dabei, wie Menschen bei uns in der Station verstorben sind am Nierenversagen. An kaputten Nieren, an Nieren, die immer weniger und weniger gearbeitet haben. Sie kennen vielleicht das Kreatinin, einen wichtigen, wichtigen Laborwert, und alle werden unrund an Ärzten, wenn dieses Kreatinin über 2 Milligramm pro Deziliter ansteigt. Menschen, die am Nierenversagen sterben, die hatten Kreatininwerte 7, 8, 9, 11. Und es ist ein schrecklicher Tod. Wir haben nichts machen können. Wir haben natürlich Infusionen gegeben, Schmerzmittel gegeben. Es war einfach nur entsetzlich. Heute haben wir Dialyse, heute kann man eine Transplantationsniere bekommen, und das viel Wichtigere ist, durch die so viel bessere Diabetesbehandlung mit den modernen Medikamenten, mit dem Insulin, das ja was Natürliches ist, gibt es heute nicht mehr so schwere Verläufe oder viel, viel, viel weniger Verläufe, wo die Nieren wirklich in dieses, wie wir sagen, Endstadium kommen, wo man also dialysieren muss und dann transplantieren muss. Ja, das ist extrem anstrengend, zur Dialyse zu müssen, aber es ist die Chance, es zu überleben. Das heißt, die Todesursachen haben sich schon während der Zeit unglaublich verändert, aber die häufigsten Todesursachen bis 1900 herauf waren Krankheiten, die wir heute problemlos behandeln können. Also was ist so toll an der Zeit, wo man sich nur mit Pflanzen helfen konnte? Was ist so gut dran? Was ist diese Faszination? Warum gibt es so viele Menschen, die sagen, damals war alles besser? Oder wenn ich nur denke an die Herzschwäche, die Herzinsuffizienz, um das herzunehmen. Manche von mir haben die Geschichte vielleicht schon einmal gehört, weil es mir auch mir so nahe gegangen ist. Ich habe, wie ich die Urde übernommen habe, eine Patientin, also eigentlich ein Ehepaar gehabt als Patienten, und als immer sie nur gekommen, er lag mit Herzschwäche zu Hause und irgendwie ist es untergegangen, er war nie beim Internisten, er hat nie moderne Medikamente bekommen und er ist zu Hause gelegen, wie die Menschen über Jahrhunderte gelegen sind, im Bett, und wenn man ihn rausgesetzt hat, ist er blau geworden, die Lippen blau, Atemnot, und man musste ihn nach 1-2 Stunden spätestens wieder ins Bett legen. Dann hat er moderne Therapie bekommen und nach ein paar Wochen ist der Mann im Garten rumgespaziert. Er konnte nicht mehr Garten arbeiten, aber er konnte auf die Terrasse, er konnte sich raussetzen, er konnte sich in der Wohnung frei bewegen, er konnte zur Toilette, ins Bad, am Tisch essen, mit der Familie wieder feiern. Durch moderne Medikamente. Ja, er hat 8 Tabletten am Tag, morgens geschluckt, insgesamt glaube ich 15 am Tag, aber er hat damit ein gutes Leben gehabt. Also was ist so toll dran, solche Menschen nur mit Pflanzen zu behandeln? Ich verstehe es nicht. Abgesehen davon, dass Pflanzen nicht immer gut sind zu uns Menschen. Wir wissen, dass es Pflanzen gibt, die wir eher nicht essen sollten, die giftig sind für Menschen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Also woher kommt diese Faszination? Ja, ich weiß, es gibt Gründe dafür. Es gibt teilweise auch gute Gründe, ein bisschen kritisch gegenüber der Pharmaindustrie zu sein. Aber wo wären wir alle ohne Impfungen, ohne Antibiotika? Wer lässt sein Kind sterben an einer Lungenentzündung, an einer Bronchitis? Wer lässt sein Kind sterben an einer Blinddarmentzündung? Ohne moderne Medizin, ohne moderne Narkosemedikamente können Sie den Blinddarm nicht operieren. Wenn sich der entzündet und eitrig wird und durchbricht, dann ist der Bauch unter Eiter. Und der Mensch, und das sind ja oft Kinder, hat entsetzliche Schmerzen und verstirbt natürlich daran. Also was ist so toll an den Jahrhunderten und Jahrtausenden mit der Pflanzenmedizin? Ich stehe daneben. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Sehnsucht nach der Natur, die ja aus der Romantik kommt. Da sind wir auch im 19. Jahrhundert. Ich verstehe die Sehnsucht nach dem Natürlichen. Aber wenn man sich nur im eigenen Leben umschaut, wie oft haben mir schon Antibiotika geholfen? Ich habe mir zweimal in meinem Leben beide Füße gleichzeitig gebrochen. Ja, ohne Operationen wäre ich nicht ich. Falls ich es überlebt hätte, würde ich natürlich nicht mehr laufen können. Ich habe auch bei mir daheim liegen einen Zeitungsausschnitt, wo etwas passiert ist in meiner Heimatstadt Graz. Ich glaube, noch vor dem Ersten Weltkrieg war das. Da ging es um eine Fleischersfamilie und die Frau ist halt verwitwet und deshalb, weil ihr Mann aus der Fleischerei rausgeht und von einem Fuhrwerk erfasst wird und niedergestoßen wird, und er hat einen offenen Knochenbruch. Und dieser offene Knochenbruch war sein Todesurteil, weil sich die Wunde entzündet hat und man es dann nicht mehr beherrschen konnte. Und der Mann war nach ein paar Wochen tot. Nach einem relativ banalen Unfall. Ja, ein offener Bruch, wo der Knochen rausschaut, ist auch heute eine schwere Verletzung. Unfallspital operieren, Antibiotika, vielleicht ein langer Spitalsaufenthalt. Aber wer stirbt denn an sowas bitte? Ich habe diesen Zeitungsausschnitt, weil ich was recherchiert habe, privat über meine Familie zufällig gefunden und war wirklich betroffen, wie ich das gesehen habe. Also, sind wir doch bitte alle dankbar, dass 1921 Insulin entdeckt wird, dass in den 80er, 90er, Nullerjahren die modernen Diabetes-Medikamente kommen, dass wir jetzt auch die anderen Hormone haben und dass Menschen mit Diabetes leben dürfen. Auch die Typ 2er. Wenn sie Typ 2 keine Medikamente geben und die Drüse wird schwächer, dann steigen die Zuckerwerte sehr hoch an. Damit kann man lange, lange, lange leben. Ich habe in meinem Leben 3 Menschen erlebt, die keine Diabetes-Medikamente genommen haben und die Langzeitwerte zwischen 12 und 16 gehabt haben, über viele, viele Jahre. Das hat Gründe gehabt, teilweise ganz schwere psychische Erkrankungen, ich will das hier jetzt nicht ausbreiten, aber die sind mir eben begegnet. Ja, diese Menschen haben gelebt, aber sie sind rumgewandelt wie Gespenster. Auf Haut und Knochen abgemagert, extrem schwach, teilweise nur mehr geschlafen, ganz kurz aufgewesen, konnten sich kaum so ernähren, dass sie nicht fast am Hunger verstorben sind, Unmengen getrunken, Unmengen Harn. Ja, die haben 2 Liter Wasserflaschen überall in Griffweite gehabt, haben dann Schwierigkeiten gehabt, auch nur sich ein Glas Wasser einzuschenken, gar nicht dran zu reden, dass sie die 2 Liter Flasche aufheben konnten. Ich habe solche Situationen noch gesehen. Ja, man kann damit leben, nüchtern Zucker 500, 600, 700, immer wieder kurz im Spital. Ich erzähle jetzt die Geschichten nicht im Detail. Es hat Gründe gegeben, warum es für diese Menschen auch nicht möglich war, in einem Pflegeheim oder sonst in einer Einrichtung zu wohnen. Und es war einfach schrecklich. Die waren eben zu Hause und haben teilweise alles abgelehnt, bis es halt dann vorbei war. Also, Sie hören schon, ich komme aus einer Zeit, wo ich diesen Wandel miterlebt habe. Und ich weiß natürlich auch, dass viele unserer Medikamente auf Pflanzen beruhen. Die Statine zum Beispiel, die so verteufelt werden gegen das erhöhte Cholesterin und die so viele Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern. Auch die Statine kommen ja aus den Pflanzen. Es reicht also eigentlich nicht Pflanzen, die kommen ja von Pilzen. Das erste Statin war eine Substanz aus einem natürlich vorkommenden Pilz. Und wenn man einmal die Substanz hat, dann wird die wissenschaftlich weiterentwickelt und zwar in die Richtung, dass sie besser wirkt aufs Cholesterin, aber weniger schädlich für die Leber ist, weniger Nebenwirkungen hat und so entstehen dann moderne Medikamente. Ganz viele Medikamente haben ihren Ursprung in Pflanzen, Penicillin natürlich, Aspirin, also die Rinde von der Weide ja, auch teilweise aus dem Tierreich, wenn man nur an die Chilpevans denkt und so weiter. Also Pflanzen sind wichtig als Ausgangsbasis. Es ist der Schatz der Natur, diese Moleküle, die fehlen in den Pflanzen. Aber es ist ein weiter Weg, bis man gut verträgliche Medikamente hat. So, jetzt habe ich ganz, ganz lang geredet über die Pflanzenmedizin. Und jetzt gehen wir aber zum zweiten Teil. Und zwar zu dem Teil, wo es jetzt konkret geht, um die drei Produkte, die da angefragt worden sind. Und das waren ja die drei Produkte des Speed 2, das Velion Zimt Plus und das ApoLife Zuckerstoffwechsel. Also ich habe mir die angeschaut, die Homepages. Noch einmal, das sind Produkte, die es in Österreich in Apotheken gibt. Die kommen von seriösen Firmen und ich erzähle Ihnen gleich was dazu. Als erstes dieses Speed BEAT-2, natürliches Blutzuckermanagement steht da. Pflanzliche Unterstützung für stabile Blutzuckerwerte. Die Firma, die das vertreibt, hat ein korrektes Impressum auf der Homepage. Die sind in Linz in Österreich zu Hause. Schaut relativ seriös aus. Sie sagen über ihr Produkt, unterstützt die Blutzuckerregulation und fördert ein gesundes Darmmikrobiom, 100% pflanzlich, enthält Chrom, Zink, Cholin und Vitamin B12. Okay, warum nicht? Kann man machen. Allerdings fehlt hier eine Aufschlüsselung, was jetzt wirklich alles drinnen ist. Es stehen auch nicht drinnen, wie viel pro Kapsel drinnen ist, im Milligramm oder so. Das nicht, aber okay, immerhin. Das nächste, das Velion. Velion ist auch eine österreichische Firma. Die vertreiben nicht nur Pflanzenprodukte, die haben vor allem auch Blutzuckermessgeräte, Blutzuckerteststreifen und so weiter, einen Flüssigzucker. Die sind recht bekannt in Österreich. Die haben dieses Velion Zimt Plus, Nahrungsergänzung mit Zimtextrakt, Ginsengextrakt, Chrom und Zink. Chrom und Zink sind gescheit. Das sind Spurenelemente, die ja auch im Beet 2 drinnen sind, von denen wir wissen, dass da Diabetiker manchmal Mangel haben. Und die schreiben, Chrom trägt dazu bei, einen normalen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Zink trägt zu einem normalen Kohlenhydratstoffwechsel bei. Velion Zimt Plus, Zimtextraktkapseln können leicht eingenommen werden, sind geschmacklich neutral und einfach zu schlucken. Und als Zutaten Zimtrindenextrakt, Zellulose, noch einmal Zellulose als Kapselhülle, roter Ginsengwurzelextrakt, Ginseng kann ich nicht sagen, verzeihen Sie mir, Zinkoxid und Chromtrichlorid. Also Sie sehen, etwas genauer beschrieben, es steht dabei, es ist vegan, es steht dabei, was drinnen ist, allerdings habe ich auf der Homepage auch nicht gefunden, wie viel Milligramm pro Kapseln, aber sicherlich etwas, wo man sagt, das ist eine seriöse österreichische Firma. Als drittes ApoLife Zuckerstoffwechsel. ApoLife ist auch eine österreichische Firma von Apothekern, die haben ganz, ganz viele Produkte und die stellen Nahrungsmittelergänzungen oder vertreiben, das werden sie nicht selber herstellen, vertreiben Nahrungsmittelergänzungen, wo sie sagen, sie bemühen sich sehr darum, wissenschaftlich korrekt zu arbeiten, alles gut. Und die haben Zuckerstoffwechselkapseln, da gibt's Kapseln für den Morgen und für den Abend in einer Packung und die Morgenkapseln nimmt man halt morgens und die Abendkapseln abends. Die sind ein bisschen verschieden zusammengesetzt. Und da steht die Kombination einer Morgen- und einer Abendkapsel und deren aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe helfen, sowohl die Aufnahme als auch die Wirkungsweise zu optimieren. Morgenkapsel, Hauptwirkstoff ist ein Kumarin- und Safrolfreier Zimtextrakt, das ist wichtig, weil Zimt gibt es in verschiedenen Varianten und da ist es wichtig, dass man guten Zimt hat. Chrom ist ein wichtiges Spurenelement im Zucker- und Fettstoffwechsel, ja, das stimmt, die für Diabetiker so wichtigen antioxidativen Vitamine Vitamin C und B12 sowie Vitamin D, B1, B6, Folsäure und OPC werden durch einen Pfefferextrakt noch in der Aufnahme gefördert. Da sind also wichtige Vitamine drinnen. Abendkapsel. Die Abendkapsel enthält als Hauptbestandteil einen Extrakt der aus Asien stammenden Pflanze, da ist die Momordica charantea. Also die Charantea, die gibt's immer wieder, die wird als Pflanze immer wieder bei Diabetes genannt, die kenne ich auch schon seit langem. In Kombination mit dem Spurenelementen Zink und Molybdän hilft diese Pflanze auf natürliche Weise, die Blutzuckerwerte zu regulieren. Wenn Sie genau hinhören, die schreiben, hilft die Pflanze, die Zuckerwerte zu regulieren. Die versprechen nicht, dass Diabetes weggeht. Übrigens, alle drei Produkte versprechen nicht irgendwelche Wunder, sondern sie schreiben sehr korrekt, kann helfen, kann stabilisieren und so weiter. Dann ist da in dieser Abendkapsel vom ApoLife noch drinnen Ginseng-Wurzelextrakt, unterstützt die Wirkung von Insulin und hat besonders in Kombination mit den Vitaminen A, E, B3 und B5, B5 ist selten wo drin, eine stärkende Wirkung auf Zellen und Gefäße. Und dann sind die einzigen, die ApoLife, die jetzt wirklich die genaue Aufschlüsselung drinnen haben, was in einer Kapsel jetzt drinnen ist. Da steht zum Beispiel, ich lese Ihnen jetzt nicht alles vor, aber zum Beispiel braune Morgenkapsel, Ascorbinsäure, Vitamin C 60 Milligramm, Folsäure 200 Mikrogramm, Vitamin B6 2 Milligramm und so geht es weiter. Es ist ganz genau aufgeschlüsselt. Und genauso bei der Abendkapsel mit dem Niacinamid, dem Vitamin B3, der Pantothensäure, Vitamin B5, 6 Milligramm, 18 Milligramm und so weiter, Vitamin E. Und dieser rote Ginseng-Wurzelextrakt 50 Milligramm und die Bittermelone, das ist die Charantea, 200 Milligramm. Also ApoLife vor den Vorhang, von den drei Produkten die einzigen, die ganz klar und in großer Schrift und sofort zu sehen auf der Homepage die korrekte Zusammensetzung jeder einzelnen Kapsel hat. Und es ist einfach das mit Abstand vielfältigste Produkt mit den meisten Inhaltsstoffen. Heißt das jetzt von mir eine klare Empfehlung? Es heißt wieder mal ein klares Jein, womit wir beim dritten Teil angekommen sind. Was empfehle ich Ihnen jetzt? Naja, erstens, Produkte aus der Apotheke ist sicherlich eine gute Idee. Wenn Sie es woanders kaufen, schauen Sie, was steht da auf der Homepage. Wenn Ihnen irgendwelche Heilung versprochen wird, mit irgendwelchen Berühmtheiten geworben wird, wenn es da Fotos gibt von komisch ausschauenden Ärzten in weißen Kitteln, passen Sie auf, schauen Sie immer aufs Impressum. Ist das wirklich eine Firma, die in Österreich, Deutschland oder zumindest in Europa ansässig ist und nicht in irgendeinem exotischen Land? Schalten Sie einfach Ihr Gehirn ein, schauen Sie sich's kritisch an. Dazu habe ich auch schon öfter was gesagt. Also zuerst einmal schauen, dass wenn man schon sowas kauft, dass das aus einer seriösen Quelle stammt. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist etwas, ja, wie sage ich das, was mir immer leid tut bei sowas. Ich habe oft Menschen, die kommen und sagen triumphierend, aber Frau Doktor, Sie waren da so zögerlich, ich habe mir jetzt das irgendwas Präparat XY gekauft, und schauen Sie, nach 3 Monaten ist mein Langzeitwert besser. Und ich, ja, ich gratuliere, dann ist ja toll. Was haben Sie denn gemacht? Und dann kommt oft eine Geschichte, wo ich höre, ja, wir haben doch das letzte Mal drüber gesprochen, 9-HB1C ist nicht so gut. Und da wollte ich wirklich jetzt alles besser machen. Und ich habe mich viel mehr über die Diät bemüht, ich habe mehr Bewegung gemacht und ich habe mir dieses tolle Produkt gekauft und jetzt ist der Langzeitwert 7,5 und wie toll ist nicht dieses Produkt? Sehen Sie, das genau ist mein Problem damit. Sehr viele Menschen kaufen sich so etwas genau dann, wenn sie selber unzufrieden sind mit ihrem Diabetes, wenn sie es besser machen wollen. So ein bisschen als Unterstützung beim Neustart. Ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Ich verstehe den Gedankengang. Das Problem für mich ist nur, wenn dann die Werte besser werden, dann sagen diese Leute, diese Kapseln haben mir geholfen. Die sehen gar nicht, was sie selber gemacht haben. Und wenn ich dann sage, ja, glauben Sie nicht, dass das viel eher das war, was Sie besser gemacht haben, dann kommt als Antwort, ich habe ja nicht viel gemacht. Sie sagen, was haben Sie denn konkret gemacht? Und dann kriege ich meistens eine ganze Liste geliefert. Ja, also mein Frühstück habe ich umgestellt. Ich esse nicht mehr Striezel mit Butter und Marmelade. Ich habe mir ein eiweißreiches Frühstück angewöhnt. Ich gehe jetzt wirklich manchmal zu Fuß und ich schaue jetzt, dass ich wenigstens auf 5 bis 6 Stockwerke Stiegensteigen pro Tag komme. Und dann ist der Zucker besser und dann sagen diese Menschen, der schönere Langzeitwert, der kommt nicht von dem, was ich alles verändert habe, sondern der kommt doch ganz sicher von diesen Kapseln. Autsch, das tut richtig weh, weil Menschen damit nie die Erfahrung machen, dass es oft relativ kleine Veränderungen im Alltag sind, die schon wirklich, wirklich was bringen, weil die völlig blind werden, für das, was Sie selber verändert haben und was das gebracht hat, wenn Sie gleichzeitig mit so einem Präparat angefangen haben. Wie kann man das also besser machen? Naja, nachdem diese Dinge alle als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen sind und nicht als Medikamente, Gibt es nicht die riesengroßen Studien mit guter Statistik, die wir von Medikamenten kennen, mit Tausenden von Menschen und so weiter? Es unterliegt auch nicht den strengen Regularien und Vorschriften und Gesetzen für Medikamente. Das heißt, ja, natürlich kann es sein, dass in solchen Kapseln was drinnen ist, was Ihnen hilft, aber Sie haben keinen Beweis dafür sozusagen. Sie können es nur mit sich selber als Testperson ausprobieren. Wie testet man sowas? Naja, am besten ist es, zuerst einmal einen Ausgangswert zu haben. Also HbA1c-Wert machen lassen. Und wenn der nicht dort ist, wo Sie ihn gern haben möchten und Sie möchten so ein Ding ausprobieren, ja, dann nur zu. Dann nehmen Sie irgend so ein Präparat zusätzlich. Aber wenn Sie wirklich wissen wollen, was dieses Präparat alleine kann, wenn Sie wirklich wissen wollen, was diese Kapseln alleine bewirken können für Ihren Zucker, dann dürfen Sie sonst nichts ändern. Sie müssen genauso leben, genauso essen, genauso viel oder wenig Bewegung machen wie die Wochen davor. Wenn Sie gleichzeitig was an Ihrem Verhalten verändern, wissen Sie ja nie, ist die Verbesserung durch Ihre Verhaltensänderung gekommen oder durch das Medikament. Das heißt, es macht nur Sinn, wenn Sie Ihren gewohnten Lebensstil beibehalten, etwas zusätzlich nehmen und dann nach 3 Monaten feststellen, juhu, mein Langzeitwert hat sich verbessert. Dann können Sie mit Fug und Recht sagen, ist ja cool, in diesen Kapseln ist irgendwas drinnen, was meiner Bauchspeicheldrüse, meinem Diabetes gut tut. Aber Sie können nicht hergehen und ein deutlich besseres und gesünderes Diabetesleben leben und dann sagen, nein, ich war das nicht, das war das Medikament. Stellen Sie Ihr eigenes Licht nicht unter den Scheffel. Versuchen Sie, sich selber mit Wertschätzung zu begegnen. Sind Sie zufrieden damit, wenn Sie ein paar kleine Veränderungen gemacht haben in Richtung gesünder Leben mit Diabetes? Und wenn Sie dazu Anregungen und Hilfen brauchen, dann schauen Sie mal in meiner App vorbei. Die heißt app.zuckertante.at, ist im Moment nur übers Internet zu bekommen, noch nicht in den App Stores. Und da gibt's jeden Tag meine Morgengedanken, 5 Minuten zum Zuhören, bunte Geschichten aus der Diabeteswelt. Manchen Menschen hilft das, ein bisschen mehr dran zu bleiben. Ich würde mich freuen, wenn ich viele von Ihnen begrüßen dürfte. app.zuckertante.at in Internet eingeben als Adresse. Dann kommen Sie gleich auf die Seite der App und können sich die so als kleines Symbol natürlich auch auf den Handybildschirm legen. Das wird dort ganz genau erklärt. Mit 2, 3 Klicks sind Sie dann drinnen und sind Sie angemeldet. Ich werde Ihnen natürlich den Link auch in die Beschreibung geben. Klicken Sie einfach drauf, schauen Sie sich das an. Und wenn Sie gegenteilige Erfahrungen haben, wenn Sie was dazu sagen möchten, dann gerne schreiben Sie in die Kommentare dort, wo Sie diesen Podcast halt hören. Damit verabschiede ich mich für heute. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.